Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen.
Die Apostelgeschichte ist ein historisches Dokument, das die Entstehung der Gemeinde aufzeigt. Es beschreibt Aufgaben, die bis heute noch nicht abgeschlossen sind. So lesen wir: Er verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus. Das heißt, die Verkündigung und die Unterweisung werden weitergehen, bis die Vollzahl der Heiden gerettet ist. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Das ist das einzige und wahre Fundament der Gemeinde. Hören Sie heute aus dem sehr empfehlenswerten Buch von Arno Fröse, Das feste Fundament der Gemeinde, Apostelgeschichte, das 18. Kapitel mit dem Titel Aquila und Priscilla.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Kapitel 18 Aquila und Priscilla. In Korinth traf Paulus die zwei Gläubigen Aquila und Priscilla. Auch hier bezeugte Paulus am Sabbat in den Synagogen den Juden, dass Jesus der Christus ist. Es war unbestreitbar, dass sich das Evangelium verbreitete. Doch so wie die Gemeinde wuchs, wuchs auch der Widerstand. Juden, die gegen die Botschaft waren, holten sich Hilfe von der Regierung. Gallion, der römische Vertreter, sprach jedoch: Wenn es aber eine Streitfrage über eine Lehre und über Namen und über euer Gesetz ist, so seht ihr selbst danach, denn darüber will ich nicht Richter sein. Auch in Ephesus bezeugte Paulus Jesus, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Vertrieben aus Rom. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er. Apostelgeschichte 18, die Verse 1 und 2. Wie diese zwei Verse zeigen, ist Antisemitismus nichts Neues. Die Heilige Schrift berichtet, dass die Römer die Juden aus Rom vertrieben. Es werden jedoch keine Gründe genannt, warum Kaiser Claudius diese Maßnahmen ergriff. Wir wissen, dass die Apostelgeschichte etwa 50 nach Christus geschrieben und der Tempel etwa 70 nach Christus zerstört wurde. Der Grund für die Zerstörung war die jüdische Rebellion gegen Rom. Wir können deshalb annehmen, dass die Juden auch aufgrund dieser Rebellion aus Rom ausgewiesen wurden. Die nachfolgende Zerstörung Jerusalems und des Tempels erfüllte die Prophetie von Jesus aus Matthäus Kapitel 24, Vers 2. Hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Es ist wichtig, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass Gott die Kontrolle über alles hat. Er weiß, warum sich Dinge ereignen, und er erlaubt, dass sie geschehen. Amos rief in Amos 3, Vers 6, »Kann man in das Horn stoßen in der Stadt, ohne dass das Volk erschrickt? Geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gewirkt hat?« Jesus ist Christus. Aus den vorangegangenen Kapiteln wissen wir, dass Paulus wiederholt aus der jeweiligen Stadt vertrieben wurde, meistens aufgrund jüdischer Opposition. Als Folge davon sagte Paulus: Von nun an gehe ich zu den Heiden. Das bedeutet, dass es für Paulus immer schwieriger wurde, in eine Stadt zu gehen, die Synagoge aufzusuchen und mit den Juden die Heilige Schrift zu erörtern und zu bezeugen, dass Jesus der Messias ist. Und dennoch sehen wir ihn auch hier in die Synagoge gehen. Gemäß Vers 3 arbeiteten Aquila und Priscilla mit Paulus zusammen. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Paulus hatte genügend Zeit, dieses jüdische Ehepaar über die Erfüllung der Prophetien des Alten Testaments zu lehren und mit Besuchern der Synagoge zu debattieren. In Vers 4 lesen wir: Er hatte aber jeden Sabbat Unterredungen in der Synagoge und überzeugte Juden und Griechen. Aber dann lesen wir in Vers 5, als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Das bedeutet daraufhin, dass Paulus aufgrund seiner früheren Erfahrungen vorsichtig in seiner Verkündigung an die Juden geworden war. Der Geist Gottes drängte ihn nun jedoch, freimütig zu offenbaren, dass Jesus der Messias von Israel ist. Damit wurde es wieder Zeit für Entscheidungen. Der Heidenapostel. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut sei auf eurem Haupt. Ich bin rein davon. Von nun an gehe ich zu den Heiden. Vers 6. Bei der Bekehrung von Paulus hatte der Herr dessen Aufgabe klar definiert. In Kapitel 9, Vers 15 lesen wir: Um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Gleichwohl sehen wir, wie Paulus Mal für Mal in die Synagogen ging, um den Juden Jesus als den Messias zu predigen. Obwohl Paulus der Heidenapostel war, nahm er jede Möglichkeit wahr, um Jesus auch den Juden zu verkündigen. Das Wort Gottes wirkte. Menschen glaubten, dass Jesus der Christus ist. Wir lesen in den Versen 7 und 8: Und er ging von dort weg und begab sich in das Haus eines gottesfürchtigen Mannes mit Namen Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Sieg und Widerstand. Hier lernen wir, dass der Widerstand der Mächte der Finsternis meistens unmittelbar auf einen gottgegebenen Sieg folgt. In diesem Fall musste Paulus gestärkt werden. Und so lesen wir in den Versen 9 bis 11: Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir, und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er blieb ein Jahr und 6 Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Jetzt hatte Paulus die Bestätigung, dass er in der Stadt bleiben und mutig das Evangelium predigen sollte, weil viele Menschen zuhören würden. Wir müssen beharrlich unsere Aufgabe erfüllen. Das ist sehr ermutigend in einer Zeit von Entmutigung und Enttäuschung. Wenn wir Widerstand erleben, sollten wir uns daran erinnern, dass Gott sagt: Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und wenn wir einen Sieg erringen, müssen wir wach bleiben, denn der Feind schläft nicht. Er und seine Dämonen werden alles daran setzen, die Verkündigung zu behindern und zu erreichen, dass niemand die rettende Botschaft hört und annimmt. Dies gilt übrigens auch für Ihre eigene Familie. Wenn Sie ein Familienmitglied haben, für das Sie kontinuierlich beten und das das Evangelium trotzdem zurückweist, müssen Sie sich bewusst sein, dass diese Zurückweisung in erster Linie mit Ihrem ständigen Beten zusammenhängt. Die Fürsten der Finsternis wissen, dass diese Person schlussendlich aus den Fängen des Teufels befreit wird. Deshalb, wenn Ihr Sohn, Ihre Tochter oder ein anderes Familienmitglied die Botschaft von Jesus zurückweist, haben Sie Geduld, bleiben Sie im Glauben. Es ist ein Zeichen, dass der Herr Ihre innigen Gebete erhört. Juden gebrauchen politische Macht. Als aber Gallion Statthalter von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl. Vers 12. Hier sehen wir wiederum, dass die Juden, die nicht an Jesus Christus glaubten, verzweifelt versuchten, Religion mit Politik zu vermischen. Sie brachten Paulus zu Gallion, dem politischen römischen Vertreter, in der Hoffnung, dass Paulus dadurch gestoppt werden könne. Diese Juden konnten die Botschaft von Paulus nicht verstehen, weil sie ihre vorgefasste Meinung zum Messias hatten. Im 1. Korintherbrief Kapitel 2 Vers 14 lesen wir: Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Die Juden klagten Paulus vor einer politischen Behörde an, weil sie auf eine politische Lösung hofften. Neodominionisten. An dieser Stelle sei bemerkt, dass es viele wohlwollende Christen gibt, die glauben, mehr Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, wenn sie politische Instrumente einsetzen. Diese Leute nennt man Neodominionisten. Sie arbeiten und beten für mehr christlichen Einfluss in der Regierung. Sie wollen, dass Christen politische Führer, Richter und Gesetzgeber sind und ihren Einfluss dementsprechend in ihren Ländern ausüben. Wenn wir jedoch die Bibel lesen, insbesondere die Apostelgeschichte, sehen wir, dass dies nicht der Weg des Herrn ist. Er berührt das Herz des Einzelnen, der offen dafür ist. Dieser hört das Evangelium, glaubt daran und wird wiedergeboren. All dies geschieht außerhalb der politischen Sphäre. Kontraproduktive Anklage. Wie lautete die Anklage gegen Paulus? Und sprachen: Dieser überredet die Leute zu einem gesetzwidrigen Gottesdienst. Vers 13. Sicherlich, sie hätten es besser wissen sollen, als zu einer politischen Instanz zu gehen in einer Angelegenheit, in der es um Anbetung ging. Diese Juden begingen einen großen Fehler. In den Versen 14 und 15 heißt es: Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sprach Gallion zu den Juden: Wenn es sich nun um ein Verbrechen oder um eine böse Schändlichkeit handeln würde, ihr Juden, so hätte ich euch vernünftigerweise zugelassen. Wenn es aber eine Streitfrage über eine Lehre und über Namen und über euer Gesetz ist, so seht ihr selbst danach, denn darüber will ich nicht Richter sein. Paulus musste sich nicht selbst verteidigen. Die unüberlegte Anklage der Juden war kontraproduktiv. Matthew Henrys Commentary schreibt zu Gallion Folgendes: Ein Mann von sehr gutem Charakter. Er wurde Dulcis Gallio, süßer Gallion genannt, aufgrund seiner guten Gesinnung, und man sagt ihm nach, dass er überall beliebt war. Die Ankläger gruben eine Grube und fielen selbst hinein. Das Resultat war, wir lesen es in Vers 16, und er wies sie vom Richterstuhl hinweg. Ihr Fall wurde nicht nur abgewiesen, die Ankläger wurden auch bestraft und hinausgeworfen. Da ergriffen alle Juden Sosthenes, den Synagogenvorsteher, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl. Und Gallion kümmerte sich nicht weiter darum. Vers 17. Es gibt eine Zeit zum Sprechen, es gibt aber auch eine Zeit zum Schweigen. In diesem Fall musste Paulus nichts sagen. Die Angelegenheit wurde von selbst geklärt. Die Anklage gegen ihn wurde fallen gelassen, die Ankläger bloßgestellt und der Vorsteher der Synagoge bestraft für sein unkluges Verhalten. Paulus, Priscilla und Aquila segeln nach Syrien. In Vers 10 lesen wir, dass der Herr zu Paulus sprach und sagte: Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Paulus hatte einen Auftrag vom Herrn und erfüllte ihn. So lesen wir in Vers 18: Nachdem aber Paulus noch viele Tage dort verblieben war, nahm er von den Brüdern Abschied und segelte nach Syrien, und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenchrea das Haupt hatte scheren lassen, denn er hatte ein Gelübde. Wieder lesen wir die Namen Priscilla und Aquila. Es scheint merkwürdig, dass die Frau zuerst genannt wird. Dies entspricht nicht den Gepflogenheiten jener Zeit. Und auch heute ist es üblich, ein Paar mit Herrn und Frau und nicht Frau und Herrn anzuschreiben und anzusprechen. Das zeigt, dass Priscilla eine vollständig akzeptierte und gleichwertige Mitarbeiterin im Werk für den Herrn war. Lesen wir doch den Vers 26. Dort heißt es: Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Beide, Aquila und Priscilla, waren aktiv und lehrten, dass Jesus der Christus ist. In Galater 3, Vers 28 wird diese Gleichheit weiter betont. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. An anderer Stelle im Römerbrief, nämlich Kapitel 16, Vers 3, schreibt Paulus: Grüßt Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Und in 1. Korinther 16, Vers 19 stellen wir fest, dass sie Zusammenkünfte in ihrem Haus abhielten. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asia. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla samt der Gemeinde in ihrem Haus. Paulus bereitet sich für Jerusalem vor. Und wieder einmal predigte Paulus in der Synagoge. In Apostelgeschichte 18, die Verse 19 bis 21 lesen wir: Und er gelangte nach Ephesus und ließ jene dort zurück. Er selbst aber ging in die Synagoge und hatte Gespräche mit den Juden. Als sie ihn aber baten, längere Zeit bei ihnen zu bleiben, willigte er nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen, indem er sprach: Ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Ich werde aber wieder zu euch zurückkehren, so Gott will. Und er segelte von Ephesus ab. Die Juden baten ihn an dieser Stelle, längere Zeit bei ihnen zu bleiben. Doch Paulus lehnte ab. Das war sehr untypisch für einen Apostel, der doch alles in seiner Macht Stehende tat, um das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Warum willigte er nicht ein? weil er für das bevorstehende Fest nach Jerusalem gehen musste. Wir sehen, dass der Apostel Paulus, ein Gläubiger, immer noch ein Jude bleibt. Er hatte ein Gelübde. Ich muss unter allen Umständen das bevorstehende Fest in Jerusalem feiern. Mit diesen Aussagen wird uns offenbart, dass das Alte Testament samt dem Gesetz weiterhin große Bedeutung für die Apostel hatte. Paulus verließ Ephesus, kam in Caesarea an und reiste weiter nach Jerusalem. Anschließend führte seine Reise in den Norden nach Antiochia und dann weiter nach Galatien und Phrygien, alles Orte in der heutigen Türkei, mit dem Anliegen, die dortigen Jünger zu stärken und zu ermutigen. So lesen wir in den Versen 22 und 23: Und als er in Caesarea gelandet war, zog er hinauf und grüßte die Gemeinde und ging dann hinab nach Antiochia. Und nachdem er einige Zeit dort zugebracht hatte, zog er weiter und durchreiste nacheinander das Gebiet von Galatien und Phrygien und stärkte alle Jünger. Apollos, der Jude. Wir lernen einen weiteren Juden mit dem griechischen Namen Apollos kennen. Aber ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, kam nach Ephesus, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Apostelgeschichte 18, die Verse 24 und 25. Dieser Mann glaubte an die Botschaft von Johannes dem Täufer, der den Weg des Herrn bereitet hatte. Die Botschaft von Johannes war einfach. So lesen wir in Matthäus 3, Vers 2: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Dieser Jude hatte offensichtlich nichts davon gehört, dass Jesus, der Messias von Israel und Retter der Welt, bereits gekommen war. Aquila und Priscilla befanden sich in der Synagoge. Dies zeigt uns, dass es damals üblich war, dass jüdische Gläubige in der Synagoge zusammenkamen. Sie hörten Apollos reden, waren beeindruckt und trafen ihn auch im privaten Umfeld. So lesen wir in Vers 26: Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Und Apollos lernte schnell und gut, wie wir sehen. Denn in den Versen 27 und 28 heißt es: Als er aber nach Achaia hinübergehen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten. Und als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Denn er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Dieser jüdische Mann, zuerst ein Gläubiger in Johannes dem Täufer, wurde ein Gläubiger in Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Er proklamierte öffentlich, dass Jesus der Christus ist. Unsere Aufgabe. Dies, liebe Freunde, ist auch unsere Aufgabe, wo immer wir uns befinden, sei es in Israel oder in der Welt, unter Juden oder Heiden. Unser Leben, unser ganzes Sein und unsere Gedanken sollen darauf ausgerichtet sein, Jesus Christus als den Herrn zu verkündigen, als den großen Erlöser, von dem bereits die Propheten sprachen, der litt, gekreuzigt wurde, starb, nach 3 Tagen auferstand, in den Himmel auffuhr und der wiederkommen wird. Es gibt keine andere Hoffnung als Jesus Christus. Die Gemeinde wird entrückt werden in Wolken zur Begegnung dem Herrn in die Luft. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Und dann wird Israel ihn sehen, den sie durchstochen haben, und sie werden ihn als den Erlöser willkommen heißen. Selbst während der großen Drangsal werden diejenigen, die Buße tun und in Fürbitte zu ihm kommen, gerettet werden und damit Offenbarung 7, Vers 14 erfüllen, wo es heißt: Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen, und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes.
Musik.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben das 18. Kapitel mit dem Titel Aquila und Priscilla aus dem Buch von Arno Fröse, Das feste Fundament der Gemeinde, Apostelgeschichte. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.